Aber ich wünsche uns, dass auch die Predigtstunde jetzt, dass wir Gott begegnen, dass sein Wort zu uns spricht und wir Gemeinschaft mit ihm erleben. Ich möchte als Grundtext für die letzten beiden Predigten auf unserer Reise durchs Alte Testament, das ich jetzt mit euch in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahren, wenn ich hier war, hatte, möchte ich als Grundtext Jeremia Kapitel 29 noch mit euch anschauen. Jeremia Kapitel 29. Das ist ein Brief, den Jeremia hat im Auftrag Gottes geschrieben für die Weggeführten nach Babylon. In der letzten Predigt haben wir uns über Daniel 1 Gedanken gemacht und haben diesen Brief auch schon ein bisschen angeschaut. Heute möchte ich mit euch den Teil des Briefes, der danach steht, lesen. Wir haben das letzte Mal, Jeremia 29, so die Verse 7 bis 9 gelesen, wo es um den Abschnitt ging, Suche der Stadt Bestes. Und wir haben uns angeschaut, dass Daniel, der einer von denen war, die diesen Brief erhalten hat, sich eben danach gerichtet hat. Daniel selber hat nicht damit gerechnet, schnell wieder nach Juda zurückzukommen, sondern er hat sich eben in Babylon ausbilden lassen, ist trotzdem seinem Gott treu geblieben und Gott konnte ihn gebrauchen während dieser 70 Jahre, von der geweissagt wurde. Aber dann möchte ich jetzt mit euch in diesem Brief an die Gefangenen in Babylon die Verse 10 bis 14 lesen. Jeremia 29, Verse 10 bis 14. Hier lesen wir denn, so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Das heißt also, in diesem Brief, der ungefähr 604, 603 vor Christus geschrieben worden ist, kündigt Jeremia im Auftrag Gottes an, dass die Gefangenschaft in Babylon 70 Jahre dauern wird. Und dass sie dann aber zurückkommen werden in ihr Land. Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Wie war die Zeit, als das Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkam? Nun, in Babylon ging es dem Volk relativ gut. Sie waren nicht in einem Kerker eingesperrt und waren dort Gefangene 70 Jahre, sondern, wie wir vorher gelesen haben, sie konnten Häuser bauen, sie bekamen ein Stück Land, sie konnten sich eine Existenz aufbauen. Und das war auch der Gedanke Gottes dahinter, denn was war nach diesen 70 Jahren? Wer vom Volk würde nach 70 Jahren wieder zurück in die Heimat ziehen? Wenn ich zurückdenke, mein Vater hat mit seiner Familie in der heutigen Tschechei gewohnt, Sudetendeutschland damals, und ist nach Ende des Zweiten Weltkrieges dann zwangsvertrieben worden. Und sie mussten sich eine neue Existenz aufbauen. Sie kamen in ein kleines Dorf, Bedenkirchen, in der Nähe von Darmstadt, so Odenwald, wer das kennt. Und mein Vater hatte zu der Zeit, glaube ich, noch 7 Geschwister. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, die Bauernfamilien waren verpflichtet, die Flüchtlinge aufzunehmen. Familie mit 7 Kindern, das heißt, die Familie meines Vaters war die letzte, die von einem Bauern aufgenommen worden ist. Und so nach und nach haben sie dann nämlich mitgeholfen bei der Feldarbeit und haben dann eine Ausbildung gemacht, mein Vater als Schreiner, und haben dann eben eigenes Haus gebaut. Das war, soviel ich weiß, 1946, 47, das sind fast genau 70 Jahre her. Also, Und wenn jetzt die Frage wäre für mich, wieder zurückzugehen an den Ort, wo er gewohnt hat. Vorletzten Sommer haben wir Urlaub gemacht, dort, wo er gewohnt hat. Wir haben es uns angeschaut. Das Haus, wo sie gewohnt haben, in den 70 Jahren ist dort nichts geschehen. Also nicht verputzt worden, nichts verändert worden. Normalerweise käme ich nicht auf die Idee, jetzt dort wieder zurückzugehen und zu sagen, das ist meine Heimat. Können wir uns vorstellen, dass es den Juden damals ähnlich gegangen ist? 70 Jahre, eine neue Generation ist aufgewachsen. Das heißt, wer war bereit, nach 70 Jahren wieder zurückzugehen nach Juda? Nur die, die wirklich eine religiöse Motivation hatten. Nur die, die wirklich daran festgehalten haben, dass sie das auserwählte Volk waren und dass Gott mit Jerusalem einen besonderen Plan hatte. Können wir es verstehen? Darum ging es Gott in der Gefangenschaft. Diejenigen, die gesagt haben, naja, das, was Mose geschrieben hat, so wichtig ist es eh nicht, die hatten keine Motivation, wieder zurückzukehren. Das heißt, diejenigen, die wirklich nach diesen 70 Jahren zurückgegangen sind nach Jerusalem, waren die, die daran geglaubt haben, dass Gott einen besonderen Plan mit dem jüdischen Volk hat, dass Gott möchte, dass in Jerusalem der Tempel wieder aufgebaut wird und die Stadtmauer. Und wenn wir hier lesen, dann merken wir auch, dass Gott eben darauf seinen Segen gelegt hat. Was hat er gesagt? Ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, Vers 10, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Versucht euch mal in die Situation derer hineinzuversetzen, die zurückgezogen sind. 70 Jahre vergangen. Ihr habt dann alles in Babylon verkauft, all eure Existenz, die in den 70 Jahren aufgebaut worden ist, und ihr geht zurück. Manche von euch können es vielleicht haarklein nachvollziehen. Nicht wenige sind wahrscheinlich aus Rumänien oder anderen Teilen hergekommen, haben Dinge aufgegeben, hier eine neue Existenz angefangen. Mit welchen Vorstellungen werden diejenigen im Volk es hier getan haben? Dieser Brief wird die 70 Jahre immer wieder dem Volk vor Augen gestanden haben. Und hier steht es doch, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Das heißt, diejenigen, die zurückgezogen sind nach Jerusalem, werden damit gerechnet haben, dass Gott diesen Schritt in besonderer Weise segnet. Klar, aus Treue zu Gott haben sie alles aufgegeben in Babylon, alles verkauft, haben sich auf den weiten Weg gemacht nach Jerusalem und dann sind sie dort angekommen. Wenn wir uns das geschichtlich anschauen, dann hat 538 vor Christus der König Kyros die Rückkehr nach Jerusalem erlaubt den Juden und relativ schnell ist auch der Tempelbau in Angriff genommen worden. Esra Kapitel 3 lässt uns hier den Einblick in den Beginn des Tempelbaues sehen. Esra Kapitel 3 ab Vers 8, da lesen wir: Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Das heißt also, sie kommen zurück aus Babylon und sie fangen an, den Tempel zu bauen. Den Tempel Gottes, weil das der Auftrag war. Gott hat mit diesem Tempel etwas Besonderes vor. Und dann lesen wir in Vers 10, und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Können wir uns das vorstellen? Die 70 Jahre sind vorbei, die Gefangenschaft, Kyros lässt sie nach Hause ziehen. Diejenigen, die wirklich treu sind im Volk, denen es um die Ehre Gottes geht, ziehen zurück und sie fangen sofort an, den Grundstein des Tempels zu legen. Sie loben Gott dafür, dass er seine Verheißungen erfüllt hat. Das Volk ist zurück aus der Gefangenschaft. Über die nächste Zeit wird wenig geschrieben. Das nächste wirklich, wo wir etwas lesen können, haben wir durch den Propheten Haggai. Und ich lade euch ein, Haggai aufzuschlagen. Haggai ist jetzt einer der Propheten, die wir nicht so leicht finden, weil sie nicht so oft vorkommen. Haggai ist auch sehr klein. Ich lade euch ein, den Propheten Haggai aufzuschlagen. Das drittletzte Buch im Alten Testament hat nur 2 Kapitel, also nur 2 Seiten. Haggai, Kapitel 1 und dort die Verse 1 und 2. Und wenn wir Haggai hier lesen, habt im Kopf, was wir gerade gelesen haben. Der Tempel ist angefangen worden zu bauen. Die Leute waren begeistert. Es gab Lobpreis. Und das, was aber Haggai jetzt schreibt, findet ungefähr 17 Jahre später statt. 17 Jahre später, nach der Rückkehr. Haggai, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, am 1. Tage des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester. So spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Noch einmal, die Jahreszahlangabe, die hier kam, also die zeitliche Angabe, heißt ungefähr 16, 17 Jahre nach dem Beginn des Tempelbaus. Das heißt, der Tempel ist noch nicht gebaut. Der Tempel ist noch in den Ruinen. Und was ist die Meinung des Volkes? Vers 2. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Warum? Warum ist das Volk dieser Meinung? Versuchen wir uns nochmal hineinzuversetzen. Wie ging es denen, die zurückgekommen sind? Sie haben damit gerechnet, dass sie zurückgekommen sind, weil Gott es segnet. Weil es Gottes Auftrag ist. Weil Gott sie ruft, nach Jerusalem zu gehen, um den Tempel zu bauen. Und sie haben den Brief, den Jeremia schon 70 Jahre vorher geschrieben hat, wo Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Das heißt, das Volk ist wohl mit der großen Einstellung gekommen, wenn wir zurückgehen nach Jerusalem, wenn wir den Tempel bauen, dann wird Gott uns segnen. Wir sind das verheißene Volk, wir sind das Volk Gottes. Und wenn wir Gottes Willen tun, dann wird er es segnen und es wird uns gut gehen in Juda. Die Wahrheit ist, sie erlebten eine große Enttäuschung. Die Wahrheit ist, dass diejenigen, die zurückkamen, die Jerusalem bauen wollten, Widerstand erlebten, Missernten erlebten, dass sie um ihr Überleben kämpfen mussten. Und nach entstand in ihnen der Eindruck, wir haben ja gar keine Chance, uns um den Tempel zu kümmern. Wir können gerade so überleben. Wir müssen erst mal schauen, dass wir wirklich auf festem Boden stehen, dass wir es hier schaffen, unsere Felder zu bestellen, dass wir gute Ernten haben, dass wir genügend zu essen haben, dass wir mit den anderen halbwegs auskommen hier. Und wenn wir uns hier eingerichtet haben, dann können wir uns wieder um den Tempel kümmern. Können wir das verstehen, was dazu geführt hat? Im Grunde genommen war der erste Punkt die Enttäuschung darüber, dass sie nicht den großen Segen Gottes erlebten. Sie kamen zurück, sie haben damit gerechnet, jetzt, wo wir das getan haben, was Gott uns aufträgt, wo wir Opfer genommen haben. In Babylon ging es uns gut, wir haben alles verkauft dort. Jetzt sind wir hier in der neuen Heimat. Aber die Ernten waren schlecht. Die Nachbarn waren böse. Jerusalem war zerstört, alles lag brach, auf den Feldern lagen Steine, überall Unkraut, Wildnis und sie hatten kaum genug zum Überleben. Können wir verstehen, dass sie sagen, wir müssen erst mal schauen, dass wir auf festen Boden kommen? Wir müssen erst einmal schauen, dass wir hier überleben? Und wenn Gott möchte, dass wir den Tempel bauen, dann brauchen wir einfach mehr Segen von ihm. Wenn er wirklich möchte, dass wir den Tempel bauen, dann muss Gott uns auch genügend geben. In diese Situation kommt das Wort von Haggai. Ich möchte mit euch weiterlesen. Haggai, Kapitel 1, Abvers 2. Und interessant eben, 17 Jahre später. 17 Jahre später. Nochmal ab Vers 2, so spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? So spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein und Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Merken wir hier etwas? Die Perspektive des Volkes und die Perspektive Gottes unterscheiden sich diametral. Das Volk sagt, es geht uns nicht gut genug. Wir kämpfen um unser Überleben und wir haben keine Chance, Gottes Haus zu bauen. Und was sagt Gott? Ihr guckt zuerst nach euren Sachen. Und mein Haus lasst ihr wüst liegen. Und deswegen ist alle eure Anstrengung für euer eigenes Wohl umsonst. Und was sagt er hier? Vers 4, eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Das heißt, aus Gottes Perspektive ist die Wohnsituation des Volkes gar nicht so schlecht, wie das Volk es selber sieht. Gott sagt, ihr habt genug, um anfangen zu können, euch um meinen Tempel zu kümmern. Und wenn mein Tempel gebaut wird, dann werde ich den Segen nicht mehr zurückhalten. Dann werde ich euch helfen, dass ihr zu Wohlstand kommt. Merken wir hier die Perspektive Gottes? Das Volk hat die Perspektive, Gott muss uns mehr segnen, damit wir ihm etwas geben können. Gott sagt, gebt mir zuerst das, was ihr habt, und dann werde ich das segnen. Ich glaube, dass es dem Volk damals genauso schwer gefallen ist wie uns heute. Ich glaube, dass es uns heute nicht anders geht, wenn wir das hören. Wie viele von uns können das nachvollziehen? Ist es wirklich so, dass Gott alles gehört? Dass Gott Anrecht auf alles in unser Leben hat? Ich glaube, dass wir oft damit zufrieden sind, von unserer Zeit und unserer Geld das zu geben für Gott, was übrig bleibt. Das Gott zu geben, was am Monatende noch ein bisschen da ist. Aber was sagt Gott hier? Zuerst. Kümmert euch zuerst um den Tempel. Was dazu kam, wenn wir nochmal ins Buch Esra gehen, wenn wir nochmal Esra 3 aufschlagen, Dann ist beim Bau des Tempels noch etwas passiert, was den Bau weiter verzögert hat. Nämlich Esra Kapitel 3, Vers 12. Da steht, und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenoberhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, gemeint ist der frühere Tempel, der salomonische Tempel, sie weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl und man konnte jauchzen und weinen, jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden. Denn das Volk jauchzte so laut, dass man den Schall weithin hörte. Das heißt, was ist hier passiert, als sie angefangen haben, zurückzukommen und den Tempel zu bauen? Die einen haben sich gefreut, sie haben gesagt, jawohl, wir bauen Gottes Tempel wieder. Aber die anderen, die Älteren, die da waren, die noch den alten Tempel kannten, sie haben geweint. Warum? Weil der neue Tempel im Vergleich zum alten so erbärmlich war. Weil der neue Tempel so schlecht war, so klein war, so billig. Und deswegen weinten sie laut. Und interessant ist aber, wenn wir lesen, was Ellen White dazu schreibt in Patriarchen, Propheten und Könige. Ich lade euch ein, dieses Kapitel vielleicht heute Nachmittag zu lesen, über den Beginn des Tempelbaus. Denn was sie schreibt ist, das Weinen der Älteren hat die Bauleute entmutigt. Weil sie sagt haben, warum nützt es denn, hierfür sich einzusetzen? Wenn der Tempel so schlecht ist, wenn er so klein ist, wenn er so nach nichts aussieht, dann lohnt es sich auch nicht, an diesem Tempel zu bauen. Und so haben sich viele Arbeiter zurückgezogen und haben gedacht, na gut, dann baue ich erstmal mein eigenes Haus. Und dieses Weinen hat dazu geführt, dass der Bau des Tempels sich mit lange verzögert hat. Das heißt, wir merken, es waren zwei Dinge. Das Volk hat gerechnet, es kommt ins Land und Gott wird es segnen, es wird ihnen gut gehen, der Reichtum wird ihnen zufließen. Und mit dem Tempelbau gab es Probleme. Lief nicht so, wie man sich's vorgestellt hatte, ging nicht so voran, sah auch nicht schön aus. Und viele der Älteren haben darüber gespottet und gesagt, das soll ein Tempel sein. Kann es auch uns so gehen, dass wir ein Idealbild von Gemeinde im Kopf haben? Dass wir ein Idealbild im Kopf haben, wo wir vielleicht in unserer Kindheit oder Jugend, vielleicht hier oder dort eine Gemeinde erlebt haben, die war perfekt. Da war alles super. Da hat sich jeder richtig benommen, da waren alle freundlich, da ist keiner aus der Reihe getanzt, da gab es keine Probleme mit lauten Kindern oder anderem. Und dass wir in der Gefahr stehen, das, was wir haben, schlecht zu machen, wenig zu schätzen, Leute zu entmutigen, herzukommen. Wenn wir es aus der Perspektive damals sehen, was hier geschehen ist, dann merken wir, worum es wirklich ging. Nämlich wie auch heute, um den großen Kampf im Hintergrund. Gott, der möchte, dass sein Reich gebaut wird. Der möchte hier damals, dass in Jerusalem der Tempel steht, als Ort der Anbetung. Dass die Menschen hinkommen, um Gott anzubeten und durch die Opfer etwas lernen von dem künftigen Messias, der kommen wird. Und das kann Gottes Gegenspieler nicht gefallen. Und wir merken auf verschiedene Art und Weise, wie er hier versucht, den Tempelbau zu bremsen. Durch Leute, die das, was hier geschieht, schlecht machen, weil sie etwas Besseres im Kopf haben. Aber es führt nicht dazu, dass sie selber sich einsetzen, dass auch das gut wird. Es führt dazu, dass sie weinen über das, was geschieht. Aber sie setzen sich nicht selber ein. Sie ziehen sich zurück und sagen, naja, das ist nicht gut genug, als dass ich hier mitmache. Was eigentlich sein sollte, dass sie sagen, ich weiß noch, wie es damals war und ich möchte alles tun, damit es auch jetzt gut wird. Ich möchte mich selber einsetzen. Ich möchte selber andere ermutigen. Ich möchte sie auf Gott hinweisen und dafür, dass es gut ist, sich für ihn einzusetzen. Und wir kennen aus der Bibel missernten. Völker, die böse gesinnt sind und die kämpfen, ist nicht Gott, der es aktiv herbeiführt. Sondern es ist auch hier der Gegenspieler, der die Halbherzigkeit des Volkes ausnutzt, als Einfallstor. Weil er weiß, wenn ich ihnen die Ernte zerstöre, wenn sie weniger für sich haben, dann werden sie auch weniger für den Tempel geben. Und dieser Plan geht auf. Und deswegen weiß Gott, wann kann er eingreifen, wann kann er das Volk segnen, wann kann er es beschützen, wenn sie alles für ihn tun. Jesus sagt später, dass wir das Reich Gottes an die erste Stelle setzen sollen. Kann es sein, dass der gleiche Hintergrund auch heute ist? Dass Gott auch heute sein Reich aufbauen möchte? Dass die Botschaft, dass Jesus wiederkommt, dass die Reiche dieser Welt ein Ende finden, dass auch das Gottes Wunsch ist, dass seine Gemeinde heute gebaut wird? Und kann es sein, dass auch heute der Gegenspieler alles tun möchte, um das zu verhindern? Und dass auch ihm heute unsere Halbherzigkeit hineinspielt? Weil er weiß, dass er uns mit so vielen Sachen ablenken kann, dass wir das Wichtige nicht tun. Wie ging es weiter? Haggai Kapitel 1 ab Vers 12. Haggai Kapitel 1 ab Vers 12. Wir lesen, da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn ihres Gottes. Und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Joshuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk. Und sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth ihres Gottes, am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Es geschieht eine Erweckung. Es geschieht eine Erweckung vom Volk, das diese Botschaft ernst nimmt. Und das erkennt, dass die Schwierigkeiten und Probleme, dass sie selber die Ursache sind. Wie ist es mit uns heute? Wie ist es mit uns heute? Wollen wir den Bau der Gemeinde Gottes so nebenbei mit dem, was uns von Zeit und von unseren Fähigkeiten noch übrig bleibt, gestalten? Warten wir darauf, dass es uns gut geht und dass wir so nebenher ein bisschen tun können für Gott? Ich glaube, Gott ist immer noch der gleiche wie damals. Wenn wir Jeremia 29 nochmal aufschlagen, Jeremia Kapitel 29, dann gilt die Verheißung auch für uns heute. Ab Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ich glaube, diese Verheißung gilt auch uns heute. Wenn wir von ganzem Herzen Gott suchen, dann werden wir Gott finden. Dann wird er sich zeigen. Dann wird er Großes gelingen lassen. Die Frage ist, ob, wie es hier steht, wir bereit sind, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Ich möchte uns ermutigen. Es lohnt sich heute noch genauso wie damals. Innerhalb weniger Monate war der Tempel gebaut. Auch damit waren die Probleme nicht vorbei. In der nächsten Predigt werde ich dann die Zeit noch mit euch schauen, wo der Tempel gebaut war. Aber sie haben Gott erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott sich hat finden lassen. Und ich glaube, Das ist das Beste, was uns heute geschehen kann. Amen.